Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Rheinpfalz-Podcasts Lautre. Es geht um den FCK. Die pfälzischen Muttersprachler werden es schon gehört haben. Lautre natürlich, pfälzische Version von Kaiserslautern. Die Rheinpfalz hat jetzt einen Podcast um das wichtigste Nebenthema in der Pfalz, nämlich den FCK. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im Pfalzressort. Bei mir ist mein Kollege Michael Wilkening, FCK-Reporter. Hi Michael.
Grüß dich Julian.
Wie fühlt es sich an, in der allerersten Folge zu Gast zu sein?
Ich kann nur sagen, ich bin aufgeregt. Ich habe schweißnasse Hände und kann gar nicht warten, bis es endlich losgeht.
Das dachte ich mir. Naja gut, zu Gast sein ist vielleicht ein bisschen zu weit gesagt. Du bist so einer der Stammbesetzung, der Dritte im Bunde, Marek Nepomucki, Kollege aus dem Sport, ist dann in den nächsten Folgen irgendwann mal dabei. Wir könnten jetzt lang und breit erklären, worum es hier eigentlich geht, aber ich glaube, wenn FCK draufsteht, soll auch FCK drin sein. Deswegen schlage ich vor, wer wirklich wissen will, um was es hier geht, der soll einfach dranbleiben. Das war schon ein ziemlich guter Cliffhanger, würde ich sagen. Ja, Michael, wie ist es denn beim FCK zurzeit?
Ja, ich würde davon ausgehen, dass die seit Samstag irgendwie schunkelnd durch die Gegend rennen und jetzt auch wieder mit dem Training angefangen haben, sich jetzt auf Osnabrück vorbereiten. Also Spaß beiseite. Also die Stimmung ist natürlich deutlich besser, als sie noch vor einer Woche war, durch den Sieg am Wochenende in Rostock. Der hat den ganzen Verein, die Mannschaft, den Trainer, alles ein Stück weit befreit.
Beim FCK gibt es jetzt zurzeit wirklich genug Gesprächsstoff. Also da kann man eigentlich stundenlang reden. Schuld daran ist eben die sportliche Lage, denn ungleich der Stimmung ist die gar nicht mal so gut. Der FCK steckt mitten im Abstiegskampf. Du hast angesprochen, letztes Wochenende wurde Hansa Rostock in deren Stadion, im Ostseestadion, 3-0 besiegt. Du warst vor Ort, da sprechen wir gleich drüber. Denn man soll ja nicht immer nur zurückblicken, sondern lieber mal nach vorne schauen. Da steht Osnabrück vorne dran. Ich würde schon sagen, wenn man jetzt sagt, okay, vorher war Endzeitstimmung nach der Niederlage gegen KSC 0-4 im eigenen Haus, jetzt 0-3 oder 3-0 im Ostseestadion gewonnen. Wie sehr kann sich die Stimmung drehen? Würde ich sagen, klare Antwort, ja.
Ja, tolle Formulierung. Ja, habe ich gerade gelernt, dass es Neudeutsch so gesagt wird, wenn man bei Podcasts oder online unterwegs ist. Die Stimmung, klar, kann sich, und das ist ja das Besondere im Profifußball, deshalb ist er irgendwie so beliebt oder fasziniert die Menschen so, kann sich innerhalb von 90 Minuten drehen. Das hat sich jetzt in Rostock gezeigt am Wochenende. Also vorher war wirklich, wirklich Endzeitstimmung. Und jetzt ist sehr vieles, sehr viel positiver, was auch mit der Leistung zusammenhängt, aber selbstverständlich auch einfach nur mit dem Ergebnis.
Jetzt hoffen wir natürlich, dass am kommenden Wochenende wieder ein positives Ergebnis folgt. Die Vorzeichen könnten schlechter sein, sage ich mal, denn auf dem Betze ist Schlusslicht Osnabrück zu Gast, wobei der Schein da ein bisschen trügt.
Absolut, muss man genauso sagen. Ich hätte jetzt genau das als erstes gesagt. Vorsicht! Nicht, weil es immer irgendwie speziell und schwer ist, gegen den Tabellenletzten zu spielen, sondern weil ich der Meinung bin, dass der VfL Osnabrück sehr viel besser in den letzten Wochen vor allen Dingen, aber auch eigentlich über den gesamten Saisonverlauf gespielt hat, als er in der Tabelle steht oder als die Punkte, die er dadurch geholt hat. Ich habe zufällig ein, zwei Spiele in den letzten Wochen gesehen, vor allen Dingen das Heimspiel gegen Rostock, da haben die 0-0 gespielt, hatten aber Chancen für 6, 7, 8 oder 9 Tore. Also Markus Kolke, der Torwart von Rostock, hat sich da irgendwie zum Mann mit 1000 Händen entwickelt. Und da hat man schon gesehen, dass Osnabrück erstens viel besser spielen kann als der 18. Platz und zweitens sich noch gar nicht damit abgefunden haben, dass sie irgendwie absteigen sollen.
Man muss es sagen, sie sind wie viele Punkte hinter dem FCK? 7 Punkte, glaube ich. Sie sind auch jetzt nicht allzu nah dran am vorletzten Tabellenplatz. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, 18 Punkte bisher gesammelt.
Aber zuletzt 2 Spiele gewonnen. Gegen Hannover 96 und beim Hamburger SV, also zwei Mannschaften, die aufsteigen wollen, die oben dabei sind. Und in beiden Spielen haben sie auch wirklich gut gespielt. Und dadurch haben sie natürlich jetzt nochmal total Blut geleckt, muss man sagen. Also die haben jetzt nochmal rangerochen. Wenn sie am Sonntag gewinnen würden, wären es zum FCK noch 4 Punkte Abstand bei dann noch 9 Spielen. Das heißt, die wissen ganz genau, dass sie am Sonntag was ganz Großes landen können. Und sie könnten natürlich dann auch wieder die FCK-Stimmung zurückdrehen und selber noch mehr in eine Euphorie kommen. Also die werden nicht in die Pfalz kommen und denken, oh, um Gottes Willen, jetzt sehen wir mal zu, dass wir das irgendwie über die Bühne kriegen, sondern die werden richtig Gas geben.
Genau, die Aussicht auf einen späten Run zum Saisonendspurt, das beflügelt auf jeden Fall scheinbar. Vielleicht gucken wir mal kurz auf den VfL, wer da so alles spielt. Das sind ja wirklich bekannte Namen dabei, auch für die Pfalz, nämlich einmal Lennart Grill, ehemaliger Torwart beim FCK, dann zwischenzeitlich Union Berlin, Bayer Leverkusen zuvor, jetzt VfL Osnabrück. Nicht mehr Stammkeeper, hat zwar die Nummer 1 auf dem Rücken, wurde aber verdrängt von Philipp Kühn. Und auch diese Saison ausgeliehen vom FCK an den VfL, Teil-Alex Lobinger, der spielt aber nur eine Nebenrolle.
Genau, da ist mit Ausnahme des Spiels in Hamburg in allen anderen 6 Rückrundenspielen eingewechselt worden, jeweils nur ein paar Minuten. Ich gehe davon aus, dass das auch am Sonntag so sein wird. Aber es wäre natürlich jetzt irgendwie in der Geschichte des Fußballs nicht unnormal, wenn er ausgerechnet gegen den FCK dann irgendwie ein Tor schießt.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt, an dieser Stelle 2 Euro ins imaginäre Phrasenschwein. Eine gute Nachricht aus personeller Hinsicht gibt es für den FCK, denn beim VfL Osnabrück, da fehlt der Topstar.
Genau, so ist es. Michael oder Michael Cuisance, der ist ja nun wirklich eine relativ bekannte Nummer, vor allen Dingen in der zweiten Liga. Der hat schon mal bei München gespielt, hat bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Dem wurde eigentlich eine große Karriere vorhergesagt und jetzt ist er beim Tabellenhetzen in der zweiten Liga angekommen, ausgeliehen, glaube ich, aus Venedig im Moment.
Genau, ja.
Und er hat auch wirklich am vergangenen Wochenende beim Sieg in Hamburg ein überragendes Spiel gemacht. Laut Kicker das beste Spiel, also sein bestes Spiel in der laufenden Saison, hat aber die 5. gelbe Karte gesehen und wird deshalb am Sonntag nicht dabei sein. Übrigens genauso wie Maxwell Jamfi, Innenverteidiger, auch Stammkraft beim VfL, der hat gelb-rot in Hamburg gesehen. Das heißt, der VfL muss auf 2 wichtige Spieler verzichten.
Genau, und das Spiel ist ja für beide wirklich jetzt nicht ganz unwichtig. Der FCK will natürlich jetzt aufbauen. Eine Niederlage, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, das wäre ein Super-GAU, wenn das jetzt passieren würde. Das würde die Euphorie aus Rostock aber komplett wieder wegfegen.
So sieht's aus, ganz genau. Wenn man rein nach der Statistik geht, dann dürfen sich alle Zuschauer auf ein tolles Spiel freuen mit vielen Torraumszenen und möglichst auch vielen Toren. Denn der FCK und der VfL Osnabrück sind die beiden Mannschaften mit der schlechtesten Defensive der Liga. Das Hinspiel ist auch 2-2 unentschieden ausgegangen, gab also auch 4 Tore. Und deswegen kann man sich auf ein attraktives Spiel freuen. Wenn man natürlich aus FCK-Sicht drauf guckt, dann hat man es nicht so gerne attraktiv, sondern in erster Linie will man es erfolgreich haben.
Und wir haben ja eben schon angesprochen, der VfL, die sind aktuell so drauf und dran, so ein bisschen so einen späten Saisonrun hinzulegen. Die haben jetzt schon in dieser Saison zum zweiten Mal den HSV geschlagen, muss man auch erstmal schaffen. Gut, an dieser Stelle kann man jetzt einen beliebigen HSV-Witz einfügen. Aber das ist ja schon eine Leistung. Und das Restprogramm, das sind ja noch ein paar dicke Brocken dabei.
Das ist so, auf jeden Fall ist das so. Nur, jetzt komme ich und sage, in der zweiten Liga gibt es sozusagen keinen Unterschied zwischen dicken Brocken und Tabellenschlusslicht. Hat man gerade gesehen, wenn der HSV zu Hause gegen Osnabrück spielt. Hinzu kommt, dass Richtung Saisonende es gar nicht immer so entscheidend ist, auf welchem Tabellenplatz der Gegner steht, sondern welchen Druck der Club noch auf dem Kessel hat. Und deswegen würde ich sagen, ist es gar nicht so entscheidend, ob ich jetzt in den letzten Spieltagen gegen den 3., 5. oder 9. spiele oder gegen den 12. und 16. Da werden ganz andere Dinge ganz wichtig werden.
Ja, ich habe jetzt hier mal schnell mein Handy gezückt und mal nachgeschaut, wer die dicken Brocken sind. Namentlich sind das Holstein Kiel unter anderem und der Spitzenreiter aus St. Pauli beziehungsweise aus Hamburg, aus dem Stadtteil St. Pauli. Aber natürlich hast du recht, in der zweiten Liga ist die Leistungsdichte deutlich enger beieinander als in der ersten, wo der FC Bayern vorne wegmarschiert. Dann kommt lange nichts. Dann kommt Borussia Dortmund, diese Saison natürlich Bayer Leverkusen, andere Konstellation, aber generell. Dann kommt wieder lange nichts, dann kommt der Rest. In der zweiten Liga sieht es ein bisschen anders aus.
Trotz allem ist trotzdem, was wir jetzt gesagt haben, dass der VfL eine gute Phase hat, 2 Spiele gewonnen hat, ist natürlich der FCK im eigenen Stadion erstmal leichter Favorit. Vor allen Dingen haben sie jetzt gegen Hansa Rostock gezeigt, als sie wirklich eine gute Leistung gezeigt haben, dass sie vielleicht jetzt verstanden haben, was der neue Trainer, was Friedhelm Funkel von ihnen will. Und wenn sie das fortsetzen können, wenn sie an diese Leistung anknüpfen können, dann haben sie auch eine sehr gute Chance, am Sonntag zu gewinnen.
Ja, du hast Friedhelm Funkel eben angesprochen. Der hat ja nach der 0-4-Schlappe gegen KSC vor ausverkauftem Haus zu Hause auf dem Betze eine Brandrede losgelassen, Führungsspieler gefordert. Aber ich wäre auch gerne mal ein bisschen Mäuschen da in der Kabine, wenn der VfL Osnabrück gewinnen würde. Das könnte interessant werden.
Das könnte es, aber jetzt gehen wir mal einfach nicht davon aus, dass es so kommt. Und die Anzeichen, die der FCK jetzt im letzten Spiel ausgesendet hat, die gehen ja auch in die Richtung, dass man leicht optimistisch sein darf.
Gut, dann wollen wir es beim Ausblick mal erstmal belassen. Jetzt, Michael, erfülle ich dir einen Lebenstraum, nämlich du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du wolltest schon mal eine Sache immer sagen.
Auf jeden Fall, das ist für mich ganz wichtig, ich habe davon geträumt. Ich möchte euch mitteilen, wir geben ab in die Werbung.
Da sind wir wieder und jetzt haben wir lange genug vorausgeblickt, jetzt muss man auch mal kurz zurückblicken und nochmal kurz diesen Euphorieschub vom letzten Wochenende mitnehmen. 3-0 im Ostseestadion gegen Hansa Rostock, Abstiegskonkurrent. Friedhelm Funkel hat vorher gesagt, es gibt keine 6-Punkte-Spiele, weil jedes Spiel nur 3 Punkte bringt. Es war aber ein 6-Punkte-Spiel gefühlt.
Es war ein 6-Punkte-Spiel gefühlt, auch wenn es nur in der Tabelle 3 Punkte gegeben hat und jetzt ganz unabhängig von der Tabellenkonstellation hat es ja dieser Mannschaft etwas mehr gegeben, als es diese 3 Punkte geben können. Weil ich hatte den Eindruck, dass dadurch wieder so ein bisschen Selbstverständnis, ein bisschen Glaube zurückgekehrt ist zu den Spielern in die Mannschaft. Und man muss auch sagen, dass sie tatsächlich richtig gut gespielt haben. Hansa Rostock hat nicht gut gespielt, das gehört zur Geschichte mit dazu. Aber trotzdem hat der FCK beeindruckend, souverän gespielt, sehr erwachsen gespielt, war eigentlich über 80 bis 85 Minuten sehr dominant. Und wenn man das Spiel gesehen hat und die Tabellenkonstellation vorher nicht kannte, dann hätte man gedacht, da tritt eine Spitzenmannschaft gegen irgendwie einen Abstiegskandidaten an. Und wenn man dann sich überlegt, was die Woche vorher gegen KSC los war, war das schon sehr überraschend.
Ragnar Ache war ohne Zweifel der Mann des Tages, 3 Tore gemacht, also wirklich Chapeau vor dieser Leistung, der hat den FCK da auf jeden Fall auch getragen. Ich habe vor den beiden Spielen gegen Rostock und jetzt Osnabrück gesagt, aus beiden Spielen müssen 4 Punkte her. Ich dachte eigentlich am Ostseestadion läuft es auf ein 1-1 oder auf ein Unentschieden jedenfalls raus. Das heißt, der eine Punkt würde daher kommen. Jetzt sind es 3 geworden, jetzt müssen wir eigentlich schon fast von 6 reden, die daher müssen. Wie hast du das Spiel erlebt? Du hast eben gesagt, Aufstiegskandidat vom Augentest her gegen Abstiegskandidat.
Genau so war es. Der FCK, ich habe es ja gerade schon gesagt, hat wirklich richtig gut gespielt. Der Plan war gut, die Umsetzung war gut. Es ist alles wie am Schnürchen gelaufen und das ist vielleicht auch der Punkt, den es noch zu klären gilt in der Zukunft. Weil ich saß auf der Tribüne, auch schon während der ersten Halbzeit, der FCK führte früh 1-0, hat alles im Griff gehabt und ich dachte mir, mal schauen, was passiert, wenn es irgendeinen Rückschlag in irgendeiner Form gibt. Weil in der Vergangenheit war es ja oft so, dass der FCK auf Rückschläge nicht gut reagiert hat, dann irgendwie den Faden und dann auch Spiele verloren hat. Und ich saß da und dachte, mal gucken, was passiert, wenn es jetzt einen Rückschlag gibt. Jetzt gab es in diesem ganzen Spiel keinen Rückschlag. Also Hansa hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit eine gute Chance, die ist aber dann nicht reingegangen. Und deshalb ist diese Frage für mich persönlich noch offen. Was passiert, wenn, also ist die Mannschaft mittlerweile so gefestigt, auch durch den Trainerwechsel, dass sie mit Rückschlägen besser klarkommt, als das gegen SC Paderborn zum Beispiel der Fall war im letzten Spiel von Dimitrios Gramotzis oder auch gegen den KSC, als die Mannschaft nach dem 0-1 ja irgendwie komplett in sich zusammengebrochen ist.
Und dann noch 3 Tore kassiert hat, 0-4 hieß es am Ende. Funkel hat jetzt vor dem Spiel gegen Hansa Führungsspieler gefordert. Du warst in Rostock, hast du welche gesehen?
Wenn man so will, habe ich 11 Stück gesehen, plus die, die noch reingekommen sind. Weil, ich habe ja schon gesagt, es ist wie am Schnürchen gelaufen, es hat alles funktioniert. Jeder hat seine Rolle zu 100% umgesetzt. Also es war wirklich, wirklich in der Breite eine sehr gute Leistung. Aber ob ich ein Führungsspiel auf dem Platz habe oder mehrere davon, das zeigt sich ja nicht, wenn ich 1-0 führe, 2-0 führe, wenn alles klappt, wenn der Matchplan aufgeht, sondern Führungsspieler zeigen sich, wenn, wie gesagt, was Unerwartetes, was Negatives passiert. Und diese Frage konnte man am Samstag nicht beantworten, weil einfach nichts Negatives passiert ist.
Zumindest spielerisch gesehen, denn es gab natürlich einen ganz, 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 ganz großen Tiefpunkt in der Partie. Ein Fan ist auf die jubelnden Lautra losgegangen. Wie gesagt, du warst im Stadion. Wie hast du die Szene erlebt? Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht ganz geguckt. Ich habe die erste Halbzeit, saß ich im Auto, zweite Halbzeit habe ich parallel gekocht. Aber da war ich auch ein bisschen verwirrt, muss man dazu sagen. Ich habe es auf einem Online-Streaming geguckt, auf dem ich normalerweise Filme gucke und habe ich Englisch eingestellt gehabt und da war kein Kommentar, weil in der zweiten Liga scheinbar die englische Spur nicht befüllt wird. Erst als ich dann auf Deutsch umgestellt habe, aber da war dann die Situation schon wieder deeskaliert. Was war denn da los?
Also zunächst hoffe ich, dass das, was du gekocht hast am Samstag, während der FCK spielte, dass das gut geschmeckt hat.
Es hat wunderbar geschmeckt.
Okay, dann wieder zurück zum Ernst der Lage und in dem Fall ist es wirklich ernst. Ich habe eher zufällig diesen Fan, der aufs Feld gesprungen war, ziemlich früh gesehen, weil der ist irgendwie 70, 80 Meter quer über den Platz gelaufen und den hat irgendwie gar keiner beachtet, weil es gerade ein Tor gefallen, die Rostocker waren irgendwie total frustriert, die Lautere haben gefeiert und dann lief der Richtung FCK, Spielertraube und ich dachte schon, was hat der vor und dachte schon, das wird irgendwie nicht gut enden. Und dann ist der mit vollem Karacho in diese Traube reingesprungen, hat Aachen Opoku irgendwie erwischt, aber zum Glück nicht schwer. Das hätte auch ganz, ganz anders und sehr viel schlimmer ausgehen können. Allein mit dem Sprung hätte er den Opoku ja auch irgendwie schwerer verletzen können, hätte ihn doof treffen können. Also eine ganz schlimme Szene, die gar nichts auf dem Fußballplatz verloren hat, in keinem Stadion dieser Welt was verloren hat und bei dem der FCK wirklich noch mit dem Schrecken davongekommen ist.
Was haben die Ordner gemacht? Weil ich meine, da steht ja jemand vor dem Block und passt auf, dass da niemand aufs Feld rennt.
Ja, irgendwie befanden die sich auch im Tiefschlaf, hatte ich den Eindruck. Nachdem er dann die FCK-Traube erreicht hatte und da reingesprungen war, waren auch sehr schnell 2-3 Ordner da, haben gemeinsam mit den FCK-Spielern diesen Fan, wobei ich den gar nicht als Fan bezeichnen würde, irgendwie abgeschirmt und unter Kontrolle gebracht. Das war dann kein großes Ding mehr. Aber zu Beginn lief der einfach gefühlt unbemerkt einmal quer durchs Stadion auf die FCK-Mannschaft zu.
Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten, du hast erzählt, die Stimmung in Rostock, die war irgendwie seltsam. Ich meine, der Verein, der steckt jetzt, man kann es nicht anders sagen, ziemlich in der Scheiße. Also da ist auch vorerst jetzt mal so, was man so wahrgenommen hat in den letzten Wochen, jetzt eine Trendwende. Gut, ich meine, im Fußball kann mir immer alles passieren, wieder 2 Euro als imaginäre Phrasenschwein. Aber da würde mich doch schon überraschen, wenn da eine Trendwende folgen würde.
Ja, das ist so. Und die Atmosphäre rund um das Spiel war merkwürdig, wenn ich es mal so sagen kann. Also es gab auch vor dem Spiel, ich bin vom Bahnhof zum Stadion gelaufen, das sind so ungefähr 40 Minuten Fußweg. Und dann passiert man natürlich jede Menge Fans, die auch auf dem Weg ins Stadion sind. Und das habe ich schon oft und in vielen Stadien und in vielen Städten gemacht. Und am Samstag war das schon irgendwie eine komische Atmosphäre. Also es war ein bisschen anders. Es hat sich zumindest ein bisschen anders angefühlt. Und dann war es ja so, dass es während des Spiels diese Szene mit dem Fan gab. Dann auch die Hansa-Fans aus dem Stehplatzbereich, also vornehmlich die Ultras, ungefähr eine Viertelstunde vorm Spiel geschlossen aus dem Block sind. Und eigentlich klar war, dass die jetzt nicht nach Hause gehen, sondern irgendwie was machen wollen, irgendwas planen, irgendwas vorhaben. Und da war schon so eine komische Atmosphäre. Also ich persönlich habe mich nicht bedroht gefühlt, aber es lag schon was in der Luft und das war einfach nicht schön. Und nach dem Spiel gab es dann ja auch Theater und dann sind noch weitere Fans in den Innenraum, also auf den Rasen gesprungen und haben da nicht die FCK-Spieler, sondern die eigenen Spieler verbal attackiert. Dann waren Fans vor dem Haupttribünenbereich und haben gefordert, dass die Mannschaft zur Aussprache kommt und solche Dinge. Es waren viele Polizisten vor Ort. Es war so ein bisschen, die Lage war unübersichtlich. Also es war nicht schön und das sind ja eigentlich Dinge, die haben ja eigentlich beim Fußball nichts verloren.
Ja, dann können wir nur hoffen, dass das jetzt der Negativpunkt der Saison war und dass das nicht mehr unterboten wird.
Genau, und wenn man das nochmal ein bisschen größer fassen will, diese Thematik mit Fans, also vorweg gesagt, beim FCK gab es ja nach dem 0-4 gegen den KSC auch eine Fansituation, da sind auch Fans in den Innenraum gesprungen und trotzdem waren die Situationen nicht vergleichbar, weil da gab es irgendwie aus meiner Perspektive keine bedrohliche Situation. Die Fans haben ihrem Unmut Luft gemacht, haben mit der Mannschaft geredet, gesprochen, die angeschrien, aber es war eine andere Konstellation. Aber jetzt nochmal, wenn man es größer fasst, es gab ja auch am Wochenende in Darmstadt eine Situation, dass da so ein Vorsänger von den Ultras sich die Mannschaft geschnappt hat und ja, wie soll man das sagen, angeschrien hat. Jetzt gab es diese Nummer in Rostock. Und mir kommt schon so vor, dass die Fans irgendwie für sich in Anspruch nehmen, dass wenn die eigene Mannschaft erfolglos ist, dass sie dann in irgendeiner Form übernimmt. Ja? Und ich frage mich, wo kommen wir denn dann hin? Also in jeder Liga, in der Bundesliga und in der zweiten Liga und in der dritten Liga steigen mehrere Mannschaften am Saisonende ab. Das lässt sich gar nicht vermeiden. So sind halt die Regularien. Und bedeutet das dann, dass künftig die Spieler von den Mannschaften, die absteigen müssen, irgendwie aus der Stadt gejagt werden, dass sie verprügelt werden, dass die attackiert werden? Ist das jetzt irgendwie die Normalität und darf man nicht mehr verlieren, wenn man unversehrt bleiben will?
Glaubst du, dass da auch ein bisschen diese Proteste gegen die Investorenpläne der DFL da mit reinspielt, dass da irgendwas in Gang gesetzt wurde, dass vielleicht auch, die waren ja schlussendlich erfolgreich oder sagen zumindest, sie waren erfolgreich, indem die Gespräche mit den Investoren geplatzt sind. Glaubst du, dass das da irgendwas mit zu tun hat, dass das da irgendwie Selbstvertrauen geschaffen hat unter den Fans? Ich meine, es ist ja prinzipiell gut, oder was heißt gut, dass eine Liga oder dass die Fans ihr Produkt, das sie konsumieren, mitgestalten können. Die Art und Weise ist natürlich immer die große, das muss alles im Rahmen bleiben. Wie siehst du das?
Also es kann durchaus sein, dass das damit reinspielt. Ich glaube, das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Also es gab auch schon vor vielen, vielen Jahren immer unschöne Szenen. Ich kann mich erinnern, als der HSV erstmalig, wir hatten es vorhin schon beim HSV, erstmalig aus der Bundesliga abgestiegen ist, vor 5 oder 6 Jahren mittlerweile. Gab es auch unschöne Szenen, wenn der 1. FC Köln absteigt, gab es auch schon. Ich kann mich da an Dinge erinnern, die nicht so schön waren und die schon ein bisschen länger zurückliegen.
Oder, müssen wir gar nicht mal so lange zurückblicken, das erste oder das zweite Spiel von Dirk Schuster als FCK-Trainer in Dresden, Relegationsrückspiel, FCK gewinnt 2-0 und auf einmal brennt im Dresdner Block ein Feuer. Also die haben einfach Fahnen angezündet.
Genau, und das geht ja in eine ähnliche Richtung, weil der Verein war abgestiegen dadurch. Und dann passieren Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Also und Unmut und Frust und Ärger. Ich kann das total verstehen und das gehört zum Fußball dazu. Und Fans sollen ja auch emotional sein, aber sie sollen nicht irgendwelche Regeln irgendwie brechen oder Grenzen überschreiten und Spiele attackieren. Und jetzt reden wir halt davon, dass sie nicht nur verbal attackiert werden, sondern dass sie zum Teil körperlich attackiert werden, dass sie bedroht werden und solche Dinge. Ja, ich finde, das gehört wirklich nicht dazu, weil, nochmal gesagt, es müssen ja irgendwelche Mannschaften absteigen. Also das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und es sind dann die automatisch diejenigen, die beleidigt, beschimpft, bedroht werden oder vielleicht auch körperlich attackiert werden dürfen. Ist das jetzt irgendwie der neue Umgang mit Abstiegen im Fußball?
Vor allem schaden die Fans damit ja auch ihre eigene Mannschaft im Endeffekt, denn die muss ja, oder der Verein muss ja dann Strafen gegebenenfalls zahlen oder, wenn es ganz drastisch ist, vielleicht sogar sportliche Konsequenzen draus ziehen. Von, jetzt gehen wir mal Extremfall aus, Punktabzügen oder weiß was ich, was das Regelwerk hergibt, da bin ich jetzt nicht so bewandert drin. Aber natürlich muss man auch von ausgehen, das spricht sich ja unter Spielern rum, was da passiert. Und dann erzählt der eine Spieler, oh, pass mal auf, du, zu dem Verein X will ich nicht wechseln, weil wenn es da mal nicht läuft, dann musst du nachts deine Haustür gut abschließen, weil dann klopft da jemand und sagt, ja, wollen wir mal miteinander reden.
Ja, genau so sieht's aus. Und ja, ich finde die Entwicklung einfach negativ, nicht gut. Nochmal gesagt, beim FCK gab es nach dem Spiel gegen KSC auch Szenen, die ich nicht gut fand. Und trotzdem hatte das eine ganz andere Dimension. Also das war nicht bedrohlich, das war nicht gefährlich. Da wurden keine Drohungen oder irgendwas ausgesprochen. Da wurde einfach nur dem Frust Luft gemacht. Ich finde es auch nicht gut, wenn dann dort in den Innenraum gesprungen wird. Aber es ist dann nicht vergleichbar gewesen.
So, dann würde ich sagen, haben wir da jetzt ausführlich drüber berichtet. Lassen wir die dunklen Themen mal hinter uns und schauen nach vorne. Der FCK, da geht die Saison ja nach Osnabrück auch wieder weiter. Danach geht es erstmal zu Hannover. Machbar?
Wie ich schon gesagt habe, in der zweiten Liga ist irgendwie jeder Gegner machbar, jeder Gegner gefährlich. Das gilt für den VfL Osnabrück genauso wie für Hannover 96. Der VfL Osnabrück hat zuletzt Hannover 96 geschlagen, was schon zeigt, dass das alles ziemlich eng ist. Und natürlich wird der FCK dorthin fahren und eine realistische Siegchance haben, die aber dann auch nur nutzen können, wenn er an seinen oberstes Leistungsniveau kommt, wenn das, was jetzt in Rostock passiert ist, dieser gute Spielplan, dieses Miteinander komplett arbeiten, wenn das auch in Hannover gelingt. Und dann nach dem Spiel in Hannover ist ja erstmal in Anführungszeichen Länderspielpause, dann wird auch Friedhelm Funkel Gelegenheit haben, ein bisschen besser noch an den Feinheiten zu arbeiten.
Und wir haben es jetzt mehrfach schon gesagt, im Spiel gegen Rostock hat jetzt diese interessante, ich nenne es mal Sozialstudie, was passiert, wenn der Verein Rückschlag erleidet, wie verhalten sich die Spieler, die wurde jetzt erstmal pausiert, sage ich es mal in Anführungsstrichen, weil es einfach keinen Tiefschlag gab, zumindest wenn man jetzt mal die Fanattacke rausnimmt, keinen sportlichen. Aber in Hannover bzw. Osnabrück kann das schon passieren und das wird dann auch wieder interessant.
Ja, ich halte das für total spannend und sehr interessant, weil, wie gesagt, die Mannschaft ja im bisherigen Saisonverlauf immer ein Stück weit daran gescheitert ist, dass sie mit Rückschlägen nicht gut umgehen konnte. Und diese Frage ist halt noch offen und bleibt jetzt erstmal unbeantwortet nach der guten Leistung in Rostock und nachdem jetzt Friedhelm Funkel so auch klare Worte gefunden hat, ob sich dadurch etwas dauerhaft verändert hat und die Mannschaft mit Rückschlägen umgehen kann. Weil wir sind uns einig, Rückschläge wird es in den letzten 10 Ligaspielen noch hier und da geben.
Zumal dann nach Hannover, nach der Länderspielpause, übrigens davor die nächste Folge von Lautre, da wissen wir dann mehr, ob das Sozialexperiment weiterging oder nicht. Bleiben Sie dran. Dann kommt Fortuna Düsseldorf. Und dann geht es auch schon im Pokal gegen noch unbekannt. Das entscheidet sich nächste Woche, nämlich entweder Saarbrücken oder Gladbach. Wen hättest du lieber?
Ach, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich lieber Gladbach. Weil das wäre ein Heimspiel, das wäre Flutlicht auf dem Betze. Fritz-Walter-Stadion gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach, große Tradition, genauso wie der FCK. Das wäre einfach ein tolles Highlight-Spiel.
Und es hat sich diese Saison ja schon öfter gezeigt, dem FCK, dem scheinen irgendwie Gegner aus den höheren Sphären, scheint irgendwie besser zu liegen. Ich weiß nicht. Aber gut, das sehen wir dann am 12.03. Dann ist nämlich dieses Nachholspiel, in dem das eigentliche Spiel in Saarbrücken wegen des schlechten Rasens durch Regen abgesagt werden musste. Das war ja auch eine ziemliche Posse.
Das war echt klasse. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass da ein neues Stadion gebaut wird und dann irgendwie der Rasen nicht funktioniert. Jetzt wurde in einer Nacht- und Nebelaktion neuer Rasen verlegt, sodass es hoffentlich jetzt ordnungsgemäß stattfinden kann. Aber es ist natürlich ja schon eine totale Posse gewesen.
Wobei ich durch die Medien habe geistern hören, dass der Rasen wohl etwas unüberlegt verlegt wurde, denn das Spiel sei, so die Medienberichte, so rasch dann plötzlich gekommen, unvorhergesehen, dass der Rasen noch gar nicht richtig festgewachsen war und dass dann wieder Löcher drin waren. Also es bleibt spannend, ob in Saarbrücken gespielt werden kann. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, egal wer es wird, diese Begegnung, der erste FC Kaiserslautern in Saarbrücken, dann gegen Saarbrücken oder zu Hause gegen Gladbach, das treibt den Fußballromantikern ja fast schon Tränen in die Augen.
So ist es und es besteht dann ja die Chance und dies kommt dann wirklich nicht alltäglich vor, erst recht nicht für einen Zweitligisten, dass man das Pokalfinale in Berlin erreichen kann. Also das ist dann schon eine wirklich große Nummer. Jetzt sind halt vorher noch 3 Ligaspiele für den FCK und das ist natürlich auch ein bisschen immer die Gefahr, du bist in der zweiten Liga total unter Druck, auch wenn du jetzt ein gutes Spiel und 3 Punkte geholt hast, ist es wirklich eng und es wird in den nächsten Wochen um sehr viel gehen und dann funkt noch dieses Pokalhalbfinale irgendwie so im Kopf dazwischen und du musst irgendwie damit klarkommen, diese große Chance zu sehen und diese tolle Möglichkeit nach Berlin zu kommen und gleichzeitig irgendwie Woche für Woche irgendwie Punkte zu sammeln, damit du nicht absteigst, das ist schon eine schwierige Ausgangslage.
Es gab tatsächlich schon mal einen Zweitligisten, der den Pokal gewonnen hat. Jetzt gehen wir mal in die Zukunftsplanung. Und es war nicht der erste FC Kaiserslautern. Entschuldigung an alle Fans. Bitte Michael, wer war's?
Ich weiß es ganz genau. Ich bin in der Stadt geboren. Es war Hannover 96. Es war 1992. Michael Schönberg hat damals den entscheidenden Elfmeter im Finale getroffen gegen Und jetzt kommt's, Borussia Mönchengladbach.
Ach, schau mal an. Wenn sich da Geschichte nicht wiederholt. Gut, das wäre dann im Halbfinale, aber wäre schön genug. Bevor sich FCK-Fans jetzt fragen, trotz der zweiten Liga, deutscher Pokalsieger, das singen wir doch immer, was ist denn da los?
Das war ein paar Jahre später, 1996, da wurde der FCK-Pokalsieger, bevor er Zweitligist wurde, nämlich eine Woche, nachdem er aus der ersten Bundesliga abgestiegen war. Wir erinnern uns noch an die Bilder von Andi Brehme, der weinend in den Armen von Rudi Völler lag.
Denn, muss ich mal bedenken, die Saison endet erst am 30.06. und erst dann ist man offiziell Zweitligist, dementsprechend.
Genau, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass sich Geschichte nicht in gewisser Weise wiederholt und der FCK absteigt und den DFB-Pokal gewinnt.
Dann wäre es als noch nicht ganz Drittligist, das wäre auch ein Novum. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so kommt, auch wenn der DFB-Pokal natürlich dann doch irgendwie auf eine eigenartige Art und Weise ein süßer Saisonabschluss wäre. Bevor wir jetzt hier aufhören an der Stelle, möchte ich noch eine Rubrik anführen. Und zwar den Teufel der Woche. Da ehren wir den Spieler, der in der Zeit bis zur Folge zuvor oder den Trainer, Funktionär, Fan, was auch immer, der im weitesten Sinne mit dem FCK zu tun hat, der in unseren Augen die beste Leistung gebracht hat. Michael, wer ist dein Teufel der Woche?
Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich hätte gerne irgendwie was Innovatives gehabt. Aber wenn Ragnar Ache 3 Tore schießt im Abstiegsduell in Rostock, dann muss er der Teufel der Woche sein. Und wenn er das macht, was ein Stürmer machen muss, nämlich dreimal irgendwie da zu stehen, wo der Ball hinkommt und ihn dann über die Linie zu drücken, dann ist es schon eine außerordentliche Leistung und spricht für ihn. Und deshalb ist Ragnar Ache der erste Teufel der Woche im Rheinpfalz-Podcast zum ersten FC Kaiserslautern.
Jetzt muss ich noch meinen natürlich hinterher schieben, also der zweite Teufel der Woche. Ich hatte fast befürchtet, dass du Ragnar Ache sagst, damit ist mein wunderbarer Masterplan über den Haufen geschmissen worden. Ich fände es aber auch langweilig, wenn wir beide sagen, ah ja, 3 Tore gemacht und fertig ist. Mein Teufel der Woche ist Friedhelm Funkel. Erster Sieg als FCK-Trainer, das finde ich, sollte gewürdigt werden.
Okay, ich verstehe deinen Ansatz und bleib trotzdem bei Ragnar.
Da habe ich kein Problem mit. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Dann würde ich sagen, bleibt nichts anderes zu sagen als Abpfiff, ne?
So ist es. Ich wünsche allen viel Spaß, eine schöne Woche, ein gutes Spiel, wer im Stadion sein mag am Sonntag. Und bis zum nächsten Mal.